Ja, da bin ich wieder. Danke an die Band, there's Honey in the Rock, oder? Es gibt Honig im Fels, bezieht sich auf die Geschichte vom Simson. Und vielleicht denkst du, hey, was haben wir da genau gesungen? Genau aus dem Grund machen wir die Serie Bible Books. Oder das Herz, die Vision hinter dieser Serie, die wir schon seit 7 Jahren machen und immer im Juni bei 4 oder 5 biblische Bücher anschauen, ist wirklich genau das Herz dahinter, dass du die Bibel besser kennenlernst. Dass du anfängst, die Bibel zu lieben, dass du die grösseren Zusammenhänge siehst von dieser Bibel und dass du merkst, oder? Es hat mal einer gesagt, Bibel lesen ist wie sich Sorgen machen. Sorgen machen bedeutet, ich habe ein Problem und ich schaue es von allen Seiten an. Ich denke von oben, von unten, von links und rechts, von allen Seiten schaue ich das Problem an und zerbricht mir meinen Kopf, genau so ist Bibel lesen denkt. Du nimmst einen Text und schaust ihn von allen Seiten an. Du machst dir Gedanken, du machst Vergleich, fragst vielleicht andere, was sie dazu denken. Und es soll dir wirklich ein Herz vermitteln für die Bibel, für das Wort von unserem lebendigen Gott. Zuerst noch ein Kompliment an uns alle. Wir haben ja letzten Sonntag Guest-Speakers vom ICF Kambodscha, Trotana und der Sengli. Und die waren begeistert von euch. Es hat schon angefangen mit Kain und Linda, die sie gehostet haben, die sie dann zum Morgen geführt haben, zu allen Mitarbeitern, dann die ganze Community, alle waren so lieb gewesen zu ihnen. Dann nach der Celebration ist eine Person nach der anderen gekommen und hat mit ihnen ein Gespräch gesucht. Und ich bin dann noch mit ihnen essen auf den Schwendelberg. Und am Schluss haben wir ihnen wirklich ein Erlebnis ermöglicht, das sie einfach mega berührt hat und mega bewegt hat. Es war das erste Mal, dass sie außerhalb von Kambodscha predigt haben. Überhaupt das zweite Mal erst, dass sie aus Kambodscha rausgereist sind. Und es war für sie ein mega, mega schönes Erlebnis. Danke euch vielmals. Etwas, was ich... Ja, das ist Applaus an euch, oder? Da. Etwas, was ich auch liebe an diesen Bible-Book-Serie, sind so die Sündungen, die ich euch mitnehmen kann in ein biblisches Buch, das ihr noch nicht so kennt. Oder? Ich denke immer, es gibt in unserer Kirche auch Leute, die sind schon 30, 40 Jahre im Glauben, andere sind ganz neu. Und wenn du mit diesen Geschichten kommst von Jesus und von Paulus und so, dann denken sich die Leute, ja, das kennen wir langsam. Und jetzt sind wir bei den kleinen Propheten, beim unbekanntesten Teil der Bibel. Wir haben vor 2 Wochen das Buch Joel angeschaut, nächste Woche das Buch Habakkuk, übernächste Woche das Buch Haggai. Und selbst die Leute, die schon länger im Glauben sind, sagen sich, wow, da habe ich wieder mal etwas Neues gehört. Und heute geht es um den Jona. Ach, Jona, oder? Weil es gibt ja die Top 4 Kinderbibelgeschichten. Kennen die Top 4 Kinderbibelgeschichten? Welche sind die Top 4 Kinderbibelgeschichten? Arche Noah kommt immer richtig. Ja, Verlohnungssohn habe ich jetzt nicht drin. Daniel in der Leuengrube, genau. Also, wir haben einmal Arche Noah, Daniel in der Leuengrube, dann haben wir David und Goliath und den Jona. Das sind die Top 4 Kinderbibelgeschichten, die kommen immer und überall. 3 davon haben ja Tiere drin, das haben Kinder sowieso mega gern. Und ich glaube, Jona ist nicht etwas, wo viele da sind und sagen, wow, diese Geschichte habe ich jetzt noch nie gehört. Ein Fisch kommt, wow, mit dem hätte ich jetzt nie gerechnet. Was für eine spektakuläre Wendung in dieser Geschichte. Aber wir gehen durch und wenn wir uns ja wie immer sind in der Bibel, du kannst eben Neues lernen, du kannst auch etwas vertiefen, was du schon 100-mal gehört hast und merkst plötzlich, wow, jetzt geht mir wieder neue Lampe auf. Wir fangen mal an mit den ersten 2 Versen und dann bringe ich euch ein bisschen Kontext. Eines Tages empfing Jona, Amittais Sohn, eine Botschaft von Herrn. Gott sprach zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Wer ist der Jona? Der Jona kommt uns noch einmal vor in der 2. Könige, Kapitel 15. Er war ein Prophet zur Zeit des Königs Jerobeam II. Also war so der Hofprophet. Er kommt vermutlich aus einer Prophetenschule heraus, die auf Elia und Elisa zurückgeht. Es gibt im Alten Testament 2 Arten von Propheten. Die aus einer klassischen Prophetenschule herauskommen. Der bekannteste Jesaja, aber auch der Jona geht darunter, auch der Prophet Joel, den wir vor 2 Wochen hatten, vermutlich. Und dann gibt es die Quereinsteiger, oder? Das ist genauso wie heute im Berufsleben, da braucht es zur Zeit mit den Fachkräftemangel überall Quereinsteiger. Und da haben wir zum Beispiel einen Amos oder einen Hesekiel, die haben keine Ausbildung, die hat Gott einfach berufen und sie haben prophezeit. Der Jona dürfte so etwas wie der Hofprophet sein von Jerobeam II. Sie hatten eine ruhige Zeit im Volk Israel. Der Jona konnte gute Sachen prophezeien über das Volk. Das war so sein Auftrag bis jetzt. Und jetzt kommt etwas, das ihm gar nicht passt. Jetzt sagt Gott, du bist im Moment nicht der Prophet für Israel, gang nach Ninive. Ninive ist die 2. Stadt des Assyrischen Weltreichs. Und das Assyrische Weltreich ist das erste Grossweltreich in der Geschichte. 1800 bis 600 vor Christus. Es ist ein riesen Reich, müsst ihr mal googeln. Also das assyrische Weltreich hat eine Zeit lang den ganzen Orient besetzt. Also all die Völker, die wir gelesen haben im Alten Testament, Philister meine ich, Amalekiter, Midianiter und so weiter, sind alle wegradiert gewesen. Alles hat den Assyrer gehört. Es gibt eine Karte, ich kann sie leider nicht zeigen, weil sie nicht lizenzfrei ist, wo du siehst, der ganze Orient bedeckt von Assyrern, außer das Volk Israel. Eine riesige Fläche. Ein bisschen später, da haben sie noch nicht die grösste Ausdehnung gehabt. Und das Volk war bekannt für eine unglaubliche Brutalität. Also die haben Leichen an die Stadtmauern gehängt zur Abschreckung. Sie haben Wälle gebaut aus toten Köpfen von Leuten, die sie ermordet haben. Die haben eine unglaubliche Brutalität gehabt. Ninive ist noch nicht die Hauptstadt geworden, ist ein bisschen später geworden, aber ist dann schon eine sehr bedeutende Stadt mit 120'000 Einwohnern. Und da kommt Jonah eine Aufgabe über Gang nach Ninive und erzähl ihnen, dass es Unglück wird kommen, dass mein Gericht wird kommen. Und Jonah hat so keinen Bock auf den Auftrag. Vielleicht denkst du, der hat wahrscheinlich Angst gehabt, weil er auch nicht zu einem brutalen Volk gehen. Das war vielleicht auch ein Grund, aber sein Hauptpunkt war, er hat gedacht, wenn ich das predige und die Leute das hören, dann kehren sie um und dann vergibt Gott denen an. Das haben die nicht verdient. Das war sein Hauptgrund. Ich werde es später noch zeigen, im Kapitel 4 wird es dann genau so stehen. Und darum hat Jonah eine Entscheidung getroffen, und die lesen wir dann im Vers 3 vom Jonah Kapitel 1. Und das heisst, Jonah macht sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo, eine Hafenstadt in Israel. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Also der Jonah sollte auf Ninive gehen, das ist östlich, aber er macht genau das Gegenteil, er geht westlich. Tarsis liegt in Südspanien, ist wie ein Symbol für den Erzähler für das Ende der damalig bekannten Welt. Die Welt ist ja noch nicht bekannt, die USA und so ist alles noch nicht bekannt gewesen. Und man hat so gedacht, so in Tarsis ist das Ende der Welt. Also was der Jonah sagt, Gott gibt mir einen Auftrag, ich habe keinen Bock drauf, ich flüchte ans Ende der Welt. Nimmt das Schiff und weg ist er. Und ich weiß nicht, ob du es kennst von deinem Leben, dass es auch so ein Moment gibt, wo du von Gott davon gelaufen bist. Ich kann mich erinnern, noch bevor wir das ICF gegründet haben, in Zug seiner Zeit, habe ich eine Jugendgruppe geleitet. Und in dieser Jugendgruppe hatte ich so etwa 25, 30 Leute gehabt. Die meisten sind so ein bisschen christlich, freikirchlich sozialisiert gewesen. Sehr angenehme, liebevolle Leute. Dann hatte ich aber auch eine Gruppe gehabt von so Teenager, junge Erwachsenen, so 16 bis 22. Die sind nicht so alle so schön sozialisiert gewesen. Zwar auch mehrheitlich christlich aufgewachsen, aber sind auch gerne in Ausgang. Sind ein bisschen die Rebellen gewesen. Haben jemanden einen Freund gehabt, der nicht im Glauben gewesen war. Und ich wollte die natürlich packen, oder? Und da habe ich eine kleine Gruppe gemacht mit denen, eine Small Group. Und habe mich etwa 5 Jahre jeden Dienstagabend mit ihnen getroffen. Ich hatte die so gerne gehabt. Ich habe immer ein mega Herz, auch für die, die eben nicht in allem so konform sind. Da habe ich eine super Zeit gehabt mit denen zusammen. Und gleich habe ich gemerkt, es ist bei jedem ein Fight. Der eine ist dann wirklich zum Glauben gekommen, lebendig bis heute dabei. Und eine Frau, die ich auch mega gerne hatte und wirklich mega viel Herz investiert habe, schreibt mir eines Tages einen Brief und sagt, Joel, ist zwar lieb, hast du dich investiert, aber der Glaube ist mir zu mühsam. All die Regeln, all die Gebote. Und es kommt dann dazu, dass Jesus sowieso sagt, wenn ich an ihn glaube, bin ich sowieso gerettet. Darum habe ich mich entschieden, die Kirche zu verlassen, den Glauben zu verlassen, ist mir zu mühsam. Ich muss mein eigenes Leben leben. Und das ist so ein Moment, hey, wenn du viel investierst, das tüpft dich einfach mega. Vielleicht haben wir auch Eltern da, die Kinder haben, die erwachsen sind, Teenageralter, die das Gleiche erlebt haben mit den Kindern. Das macht einfach weh. Wenn ein Mensch sagt, ich kehre Gott den Rücken und ich gehe Gott davon. Und das ist das, was Jonah macht. Er bekommt einen Auftrag, er geht nicht nach Osten, er geht nach Westen. Aber Gott hat seinen Weg, den Jonah zurückzugewinnen. Es kommt ein riesiger Sturm und dann heisst es, jeder schreit zu seinem Gott. Zu dieser Zeit sind ja die Menschen, mit Ausnahme von Israel, polytheistisch gewesen. Sie haben an mehrere Götter geglaubt und jeder hat seinen Gott gehabt. Jedes Volk, jede Sippschaft, es hat sogar Hausgötter gegeben. Jeder schreit zu Gott. Israel war wie eine Ausnahme als Monotheisten, der nur an einen Gott geglaubt hat. Und es hat bei niemandem funktioniert. Und dann haben sie gedacht, hey, da gibt es den Jonah, vielleicht kann sein Gott helfen. Und dann lesen wir im Vers 6, was der Jonah gemacht hat zu dieser Zeit. Da kam der Käpt'n zu ihm und rief, was liegst du hier herum und schläfst? Also mitten im grossen Sturm hat er geschlafen. Diese Story erinnert mich an eine Story im Neuen Testament. Kommen wir später darauf. Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht bringt er dir etwas, oder? Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Also, die haben Todesangst gelitten. Und dann sagt der Jona, hey, ich weiss genau, was das Problem ist. Ich bin schuld, ich bin von Gott davongelaufen. Werfet mich ins Meer. Die Leute haben es Krüppel gehabt, haben dann einmal versucht, aus eigener Kraft an Land zu rudern, haben es nicht gelungen. Dann haben sie gesagt, Gott, voll dem Jona, bitte vergib uns, wenn wir etwas Unrechts tun. Und am Schluss haben sie ihn ins Meer geworfen. Ich möchte an dieser Stelle kurz etwas erklären. Wir haben schon vor 2 Wochen mit dem Joel, wo das Volk auch ungehorsam war und dann ist die Heuschreckenplage gekommen. Jetzt haben wir es mit dem Jona, er ist ungehorsam und es gibt einen mega Sturm. Das tönt ja so, wenn ich etwas falsch mache, dann gibt es Probleme in meinem Leben. Also bin ich krank, was habe ich gesündigt? Hat mein Geschäft keinen Erfolg, wo ist die Sünde? Wenn du so denkst, ist es natürlich auch gefährlich, weil du könntest so in einen Megadruck hineinkommen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Im alten Bund gilt das System von Segen und Fluch. Wird im 5. Mose eingeführt, wenn du Gottes Gebot haltest, bist du unter dem Segen. Segen bedeutet reiche Ernten, kinderreiche Familien und Frieden mit den Völkern rundherum. Wenn du Gottes Gebot nicht einhaltest, dann bist du unter dem Fluch. Fluch bedeutet schlechte Ernte, Kinderlose, Ehepaar und Finde noch und nöcher. Armut, schlechtes Wetter und so weiter. Das ist der Fluch. Das ist das System vom Alten Testament. Und so haben auch die Propheten gedacht. Heuschreckenplage beim Joel, Gericht Gottes. Der Jona, wo Gott nicht gehorsam ist, ein Megasturm. Im Neuen Testament gilt zwar das Prinzip immer noch, aber Jesus hat den Fluch gedreht für dich. Also der Fluch geht auf Jesus und er ist für das gestorben und darum bist du frei. Also du musst dir nicht den Kopf zerbrechen, ich bin krank, was habe ich gesündigt? Mein Geschäft läuft nicht, habe ich einen Sünd gehabt. Ich habe Leute erlebt, die an dem zerbrochen sind, darum bin ich doch ein bisschen allergisch. Sie sind von Seelsorger zu Seelsorger und dann ist man immer zurück ins 3. Glied, 4. Glied, 100. Glied und hat am Schluss da beim Napoleon irgendetwas aufgelabert, wo man hätte Buße tun und verändert hat es doch nichts. Ich sage nicht, dass das nie der Fall ist. Und manchmal sind es auch schlechte Entscheidungen, die Konsequenzen tragen müssen. Aber es gibt im Neuen Bund nicht mehr den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Segen und Fluch, weil Jesus für uns den Fluch getragen hat. Aber wir sind hier noch im Alten Bund, Jesus ist noch nicht da. Und das ist das ganz klassische Denken. Der Jona hat gesündigt, jetzt gibt es einen Sturm, wir müssen alle sterben. Und der Jona gibt sich als Opfer an und sagt, werfet mich ins Meer. Und dann lesen wir im Jona Kapitel 1, Vers 15. Es hat noch ein Vers vorkommen, genau. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Und dann passiert sofort, legte sich der Sturm. Wie bei Jesus. Er hat auch geschlafen, dann ist er aufgestanden und gesagt, Sturm, bist still. Beim Jona ist es ein bisschen spektakulär, er hat sich noch selber ins Meer hineinwerfen. Das Buch Jona hat 4 Kapitel, ich habe für jedes Kapitel eine Lektion. Die Lektion 1 ist, du kannst vor Gott nicht flüchten. Gott ist zu gross, der sieht dich und der kämpft um dich. In der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, wird uns Gott als ein leidenschaftlicher Gott beschrieben, der kämpft für die Menschen. Jesus selber bringt das Gleichnis vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze, von einem Gott, der kämpft und sucht. Der Jona hat gemeint, er kann flüchten, wenn er aus dem Sichtfeld Gottes geht. Vielleicht hat er gedacht, wenn ich Israel verlage, sehe mich Gott nicht mehr. Er wollte auf Spanien gehen, aber Gott hat ihn gesehen. Am Schluss landet er in der Flut. Es war wieder ruhig, der Sturm hat sich geleitet für die Besatzung und der Captain war die Welt wieder in Ordnung. Der Jona selber aber hatte jetzt ein Problem. Ich weiss nicht, ob er ein guter Schwimmer war, auf jeden Fall ist er irgendwo ganz allein im Meer raus. Und dann passiert eben das, was uns bekannt ist. Oder? Dann kommt der grosse Fisch und verschluckt ihn. Vielleicht denkst du, ja, was für ein schönes Märchen. Ich möchte dir vorlesen, 21. Juni 2021, Luzerner Zeitung. Ich nehme an, die kennen den. Das ist unsere Zeitung, die wir hier haben. Michael Packard befand sich an der US-Ostküste auf Hummerjagd, als ihn plötzlich ein Wal verschluckte. Der Wal habe ihn nach 30 bis 40 Sekunden wieder ausgespuckt, sagt der Mensch aus Provincetown im US-Bundesstaat Massachusetts. Solche Vorfallen mit Buckelwalen gibt es immer wieder. Der Artikel geht dann weiter. Es gibt diverse Zeugnisse von Menschen, die von Walen verschluckt worden sind. Allerdings sind sie immer nur im Vorraum, im Maul und dann relativ schnell wieder rausgekommen. Und ich habe doch ein bisschen gegoogelt, das ist im Fall ein Megastreit unter Wissenschaftlern. Es gibt Gruppen, die sagen, die Geschichte von Jona, 3 Tage oder 42 Stunden, etwa, wie wir dann noch sehen, in einem Wal zu verbringen, ist durchaus möglich, auch in den Magensäften. Und andere sagen, das ist unmöglich. Es gibt einen Amerikaner, der hat behauptet, er sei 1,5 Tage in einem Portwalis verschluckt und dann haben sie wieder rausgespuckt. Wir wissen aber nicht, ob das recht ist und ob das stimmt. Und Amerikaner haben ja die Neigung dazu, auch manchmal ein paar Sachen zu behaupten, die vielleicht ein bisschen ausgeschmückt sind. Genau. Wir wissen es schlussendlich nicht, aber es gibt zumindest einen Teil der Wissenschaft, der davon ausgeht, dass so etwas effektiv möglich ist. Wie auch immer, der Jona ist jetzt in diesem Buch und ich lese dir dann sein Gebet vor, das er dort in dem Buch von dem Wal spricht. Ich habe es jetzt nicht auf dem Screen, weil es relativ lang ist. Der Jona, der versteckt sich dann da so zwischen diesen kleinen Propheten. Jetzt müssen wir geschwind schauen, wo der ist. Das ist jetzt eine schlechte Vorbereitung. Ah, da haben wir ihn, genau. Und dann heisst es, kommt sein Gebet, oder? Oh nein, jetzt bin ich beim Joel, das ist eben nicht der Jona. Ich habe gedacht, Amos. Jona, jetzt haben wir ihn. Ja, ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus- oder ein wusste, und er antwortete mir in seiner Not, in meiner Not. Ich war dem Tod nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hast du mich geworfen, mitten ins Meer. Rings um mich türmen sich die Wellen auf. Die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nie wiedersehen. Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich mir um den Kopf. Bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab, in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, du hast mich heraufgezogen und mir das Leben geschenkt. Und dann kommt der Vers 8, den haben wir dann hier auf dem Screen. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinem heiligen Tempel. Es ist ein wunderschönes Gedicht, ein Psalm, der Jona-Psalm, wo er sagt, hey, es ist wie eine Abwärtsspirale. Es ist immer tiefer runtergegangen. Am Schluss war der Seetang um mich herum. Ich war besonders unten. Ich dachte, es geht nicht weiter. Und wo ich die Hoffnung aufgegeben habe, bist du, mein Gott, gekommen und hast eingegriffen. Oft, wenn wir von Gott davonlaufen, braucht es schmerzhafte Erfahrungen, dass wir wieder umkehren. Das habe ich immer wieder erlebt bei Menschen. Gerade wir als ICF, ich glaube, wir haben wie von Gott so eine Salbung bekommen. Einen Auftrag, Menschen, die zum Teil frechlich aufgewachsen sind, wieder zurückzugewinnen. Weil wir eine offenere Art haben, eine lebendigere Art als vielleicht andere Kirchen, kommen die Leute immer wieder hier an und sagen, hey, ich möchte wieder einen Neuanfang machen mit Gott. Und weißt, fällt mir auf in diesen Gesprächen, es ist sehr oft mit Schmerz verbunden. Es ist mit einer Krankheit verbunden, mit einem Job, den man verloren hat, mit einer Beziehung, die zerbrochen hat. Im Schmerz hinein besinnt man sich Gott. Viele von euch haben eine ähnliche Geschichte. Im Schmerz hinein lernt man Gott kennen. Und in diesen Magensaft von dem grossen Fisch, das heisst nicht, dass es ein Wal ist, das heisst einfach ein grosser Fisch, kommt der Jona zur Besinnung. Und dann der Vers 10, das ist ganz ein wichtiger Vers. Ich aber will dir Danklieder singen. Im Fisch, oder? Und dir meine Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Das ist schon ein bisschen eine Wandlung, oder? Ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien. Also irgendwann in diesen Magensäften hat Jona gesagt, jetzt drehen wir das. Ich tue mich nicht beklagen, ich fange an dankbar zu sein. Erinnere an Paulus und an Silas in der Apostelgeschichte, wo sie verfolgt werden, ins Gefängnis geworfen werden, Beine so in Blöcke eingesperrt, Hände an Fesseln angemacht, also Eisenfesseln, und sie fangen an, Dankeslieder singen. Der Jona hat in dem Fisch angefangen zu danken. Wenn schwierige Situationen sind in deinem Leben, dann kannst du dich im Selbstmitleid wühlen, du kannst Gott hinterfragen oder du kannst sagen, jetzt erst recht. Und es ist der Moment, wo der Jona kehrt und sagt, jetzt erst recht. Und Gott hat offensichtlich das Gefühl, der Mann hat seine Lektion gelehrt und er gibt am Fisch den Auftrag, ihn auszuspeien. Und das ist meine zweite Lektion. Gott hat oft kreative oder auch schmerzhafte Wege, um dich für ihn zurückzugewinnen. Genau, kannst du vielleicht auch noch einblenden, Lektion 2. Genau, Gott wählt kreative, eben oft schmerzhafte Wege, um dich zurückzugewinnen. Das ist die zweite Lektion. Und wir sind ja zurzeit auch als Kirche so in einer Phase, und ich hoffe, die geht ewig so weiter, wo fast jeden Monat oder zum Teil noch mehr Leute zum lebendigen Glauben kommen an Jesus. Und wir haben hier eine Geschichte für dich dabei aus dem Entdecke-Gott-Kurs, wo eine Person, die sich jetzt auch zu unserer Community zählt, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Schauen wir doch miteinander das wunderschöne Zeugnis an.
Ich bin ein bisschen verloren. Ich hatte mein Leben nicht mehr so im Griff. Also ich hatte in den letzten zwei Jahren nicht so eine wunderbare Zeit in meinem Leben. Und ich bin ein bisschen verloren. Ich hatte mein Leben nicht mehr so im Griff. Dann habe ich ganz spontan mal im Internet gesucht, was es für Möglichkeiten gibt, dass ich wieder auf einen Weg komme. Ich möchte gerne mein Leben wieder selber können ordnen. Ich möchte gerne wieder glücklich sein. Und dann habe ich einfach so spontan Google gefragt, was es da gibt. Ich bin dann auf ICF gekommen, Entdecke Gott Kurs, und habe mich dann ganz spontan angemeldet. Und tatsächlich, der Kurs hat stattgefunden. Dann bin ich hier in diese Gruppe gekommen. Und ich glaube, es war ein Ruf von Gott. Ich glaube, er hat wollen, dass ich das hier entdecke mit diesen wunderbaren Leuten zusammen. Am Anfang habe ich noch nicht viel verstanden, um was es geht. Ich habe mich einfach treiben, ich habe mich mitführen. Wir haben aber im Gruppengespräch dann sehr intensive und sehr vertrauensvolle Gespräche geführt. Also alle haben etwas sehr Bewegendes erzählt, wie sie zu Gott gefunden haben. Und in meiner Gruppe hatte es zwei Personen, die sehr stark mit dem Glauben gefestigt waren. Und das hat mich sehr imponiert, dass sie einfach wissen und gestärkt sind, egal was passiert, Gott steht hinter ihnen. Es war dann so, bevor der Kurs angefangen hat, ist mein Vater verstorben. Er war für mich ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Und ich habe einen Ersatz eigentlich gesucht. Jemanden, der auch nur das Beste für mich will. Und letzten Dienstag habe ich mein Herz geöffnet für Gott. Ich habe mich ganz bewusst entschieden, Gott in mein Leben zu lassen, weil ich ihm vertraue. Er ist mehr als ein Mensch, der kann je geben. Er gibt dir Liebe, er gibt dir Geborgenheit und er gibt dir vor allem Frieden. Er stärkt dich, auch wenn es einmal nicht gut ist. Du weißt, er ist einfach da. Er ist grösser als das Universum, als du dir das kannst vorstellen. Und die Liebe, die er dir gibt, die hat er für alle Menschen. Er hat alle vor uns, vor unserer Zeit schon geliebt. Die Liebe ist unendlich gross. Im Moment fühle ich mich total verliebt mit Gott. Ich fühle mich verbunden. Ich fühle wie eine Ehe mit ihm. Ich weiss, er prüft mich auch jedes Mal. Aber er ist da und er will nur das Beste für mich. Und das möchte ich euch wirklich mega mitgeben, um das zu erfahren, dass es etwas gibt, das euch stark macht im Glauben, das euch einen Frieden gibt, den ihr nie bei einem anderen Menschen finden könnt. Und es ist einfach, es fühlt sich einfach mega richtig an, so ein Begleiter, ein Beschützer, wo die einfach nur will und so annimmt, wie du bist. Es ist wirklich, ich kann wirklich sagen, ich hatte ein grosses Glück gehabt, um den Kurs zu besuchen und dass Google mir den Weg geleitet hat, dass ich das überhaupt durchmache, ohne dass ich von jemandem irgendwie Vorkenntnis gehabt habe oder jemanden kennt habe vorher, wie das ist, sondern einfach mich haben können reingeben und einfach in dem Flow treiben, Vertrauen haben. Für mich hat es sich zu einem sehr positiven Ergebnis gewendet. Ja.
Mega, oder? Für das sind wir da, oder? Es ist unser Vision Statement ist, wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und unser Umfeld positiv prägen. Damals war es nicht jemand von unserem Umfeld, aber jemand vom Umfeld von Google. Und Google hat den Weg gewiesen. Ich fand es lustig, dass er gesagt hat, Google hat mir den Weg gewiesen. Viele haben gesagt, Jesus hat mir den Weg gewiesen. Aber das kann eben auch zusammenkommen. Und das ist mega, mega cool. Und sie ist da hergekommen. Und wir haben wirklich gesehen, wie das ihr Leben wirklich prägen. Und das ist das, was Jona erlebt hat, von Gott davongelaufen. Gott kämpft ihn zurück, relativ spektakulär, mit einem grossen Fisch und so weiter und so fort. Und der Jona ist da. Und jetzt merkt man auch, er hat seine Lektion gelernt, weil dann, oder einen Teil davon. Weil dann im Vers 3 vom Kapitel 3 heisst es, genau haben wir jetzt gerade. Genau, kannst du noch mal den Vers 3 bringen? Jona 3, Vers 3. Diesmal macht sich Jona auf den Weg nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Also im Vergleich zum Jona 1, Vers 3, wo heisst, er ist auf die entgegengesetzte Richtung gegangen, geht er jetzt in die Richtung. Und er ist gehorsam. Mega stark. Und jetzt geht er auf Ninive, 120.000 Einwohner, dann schon eine grosse Stadt. Steht in der Bibel, deckt sich auch mit der wissenschaftlichen Erkenntnis etwa Größe von der Stadt. Er geht von Platz zu Platz und predigt Umkehr. Und jetzt passiert genau das, was Jona befürchtet hat. Die Leute kehren um. Sie sagen, wow, das wollen wir nicht, da kommt ein Gericht. Sie wollen anfangen fasten und beten und sogar der König als Leiter von dem ganzen Volk, sowohl politisch wie religiös, sagt dann folgendes im Vers 6. Auch dem König von Ninive war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. So ein typisches Bußritual. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen, hört, was der König oder die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder die Menschen noch die Rinder, Schafe und Ziegen. Wenn du vor 2 Wochen da warst, haben wir ganz etwas Ähnliches im Buch Joel. Einfach, dass dort das Volk Israel war, wo ein ganzes Volk zusammen fastet. Die Assyrer sind noch weiter gegangen, dann die Tiere noch mit eingebunden. Das ist übrigens ganz typisch, das wird von Gott nie befohlen, dass Tiere fasten sollen. Aber die heidnischen Völker die haben das oft gemacht. Wenn sie gefastet haben zur Ehre von ihrem Gott, dann mussten oft sogar Tiere mit einbezogen werden. Und das ist halt ein heidnisches Volk mit heidnischem Ritual. Der König hat es nicht besser gewusst. Er hat gesagt, jeder fastet, inklusive der Tier. Und das ganze Volk tut Umkehr und tut Buße. Und das heisst dann im Ende vom Jona Kapitel 3, im Vers 10, Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm Leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Meine Lektion von Kapitel 3, du kannst Gottes Warnungen hören oder du kannst sie auch überhören. Und das Volk hat Gottes Warnungen gehört. Sie kehren um und Gott lässt das drohte Unheil an ihnen vorbeigehen. Es war ein Mann, er ist auch frisch zum Glauben gekommen und gewachsen im Glauben. Und dann haben wir ihn zu einem Mitleiter gemacht in der Jugendarbeit. Da hat er eine Freundin gefunden, wenn alle mega Freude hatten. Und schon nach ein paar Wochen ist er mit der Freundin ein Wochenende weg und sie haben im gleichen Zimmer übernachtet. Gut, was mache ich jetzt? Oder? Habe ich natürlich mit ihnen geredet und gesagt, ja, ist das wirklich clever, Vorbildeffekt und auch warten mit dem Sex bis zur Ehe. Und jetzt habe ich das Gefühl, wenn ihr das schon so angeht, dann wird das für euch vielleicht nicht so einfach, aus der heiratet schon nächste Woche. Oder? Gehen Sie doch langsam an. Und es war so cool, die beiden haben sofort gesagt, Joel, danke vielmals, hast du es angesprochen, wir werden das nicht mehr machen. Sie haben das mega schön angenommen. Manchmal nimmst du die Warnungen an, manchmal überhörst du sie. Der Jona hat sie nicht der Jonas, das Ninive, das Volk, das Syr, hat die Warnungen angenommen vom Jona. Und jetzt könnte man eigentlich Jona abschliessen, wäre da nicht noch der Jona. Weil die Story ist jetzt da, der Fisch ist gekommen, das Volk von Ninive tut Umkehr, das syrische Reich tut Umkehr, aber es ist eben noch der Jona. Und der hat auch noch eine extra Geschichte geschrieben. Und das lesen wir dann in Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Jona aber ärgerte sich darüber. Voller Zorn bat er, ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht, oder? So wie sagt doch immer Kindererziehung, Konsequenz ist das Wichtigste, oder? Darum lass mich nun sterben, Herr, das ist besser für mich, als weiter zu leben. Wow! Also was der Jona gelernt hat, ist gehorsam. Was er aber noch nicht gelernt hat, ist ein weiches Herz zu haben. Offensichtlich steht er dort und er ist wütend und sagt, Gott, ich habe immer gewusst, du bist gnädig und barmherzig und genau das stresst mich. dass Gott zu ihm gnädig und barmherzig ist. Das hat er vielleicht schon wieder vergessen in dem Moment, oder? Das stresst mich jetzt gar nicht, dass Gott predigt und die kehren sogar um. Ich meine, jeder Prediger, den ich kenne, wünscht sich, dass die Leute das umsetzen, was sie predigen. Aber der Jona ist von Platz zu Platz und denkt, hoffentlich lässt mir niemand zu. Die sollen zahlen für ihre Schuld. Dabei hat sie auch viele Kinder und Tiere und Leute, die nichts dafür können für irgendwelche Entscheidungen der Regierung. Aber er ist hartherzig, der Jona. Der Jona ist ein richtiger, hartherziger Kogge. Und sagt, auf das habe ich so keinen Bock gehabt, Gott, dass ich das gehe predigen, dann kehren sie um und du vergisst denen noch, das haben die einfach nicht verdient. Und vielleicht denkst du, ja, das ist Jona, oder würde mir nie passieren. Mir ist aber etwas aufgefallen. Ich bin jetzt ein Mensch, ich bin eben auch christlich aufgewachsen, meine Eltern sind schon Pastor und ich bin immer treu im Glauben dran geblieben. Ich habe da nie die grossen Auszeiten genommen, oder wie man es lässt, im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der jüngere Sohn, der sein Erbe auszahlen lassen hat, das Geld verprasst hat, Party gemacht hat ohne Ende. Was ich aber ein bisschen beobachte, da gibt es ja auch Leute, die machen dann das, die wachsen christlich auf und dann gehen sie in eine grosse Party und alles Mögliche, gehen weg und kommen zurück. Und dann feiern wir das und taufen sie und alle jubeln. Und die Leute, die wie ich immer so treu dranbleiben, sind dann manchmal so ein bisschen da, wie der Ältere vom verlorenen Sohn, und denken, ich ziehe ein bisschen die Arschkarte, glaube, oder? Die haben jetzt alles mal ausprobieren können, aber ich nicht, oder? Und jetzt werden sie noch gefeiert und noch gehypt und haben noch coolere Zeugnisse als ich. Und dann stehst du so ein bisschen da und denkst, oh, das verletzt mich ein bisschen, oder? So war es genau beim Älteren, beim verlorenen Sohn. Oder? Der war auch so da und hat gesagt, ja, Vater, jetzt gibst du ihm noch das Maschkalb und ein riesen Fest. Für mich hast du nie ein Maschkalb geopfert. Hartherzigkeit kann schnell kommen. Schneller als wir denken, kann irgendeine Verletzung oder ein Gefühl kann uns die Hartherzigkeit irgendwie in uns aufbeschwören. Und das passiert da beim Jona. Und dann gibt Gott ihm eine Lektion. Der Jona sitzt da und wartet, was passiert. Oder? Sitzt da, vielleicht hat er gedacht, vielleicht kommt das Gericht gleich noch. Oder? Vielleicht ändert Gott seine Meinung noch mal. Und dann lässt Gott einen Rizinus, kannst du mal ein Bild, also einen Rizinus-Strauch wachsen. Und ich habe das auch noch nachgeschaut. Rizinus-Sträucher wachsen mega schnell. Und er setzt sich darunter und hat Schatten. Und er sagt, danke Gott, ich habe Schatten. Jetzt denkst du, harmlos, es geht gerade um ein ganzes Volk. Und er bedankt sich für Schatten. Aber im Moment ist es auch mega heiß, Schatten kann schon gut tun, oder? Dann sitzt er darunter und sagt, oh Gott, er meint es gleich gut mit mir, es gibt Schatten. Und dann schickt Gott Folgendes. Sehen wir auf dem nächsten Bild einen Wurm. Das ist keine Schlange, das ist ein Wurm, einfach maximal vergrößert. Und der Wurm frisst in die Rizinus und alles verwelkt. Und der Schatten ist weg. Und der Jona wird so hässig. Kennst du es, wenn du auf Gott hässig wirst, wegen irgendeinem kleinen Blödsinn, weil es mal zu fest regnet und irgendetwas verschifft worden ist oder keine Ahnung was, oder dann wirst du schneller so hässig. Und das passiert dem Jona auch. Und dann kommt Gott und sagt, hey Jona, was ist mit dir los? Es geht um 120'000 Menschen und du tust blöd wegen ein bisschen Schatten, der wegfällt. Und das lesen wir dann im Jona ganz am Ende, im Vers 11. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese grosse Stadt, in der mehr als 120'000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere. Und für mich die Lektion vom Kapitel 4 ist, Egoismus und Hartherzigkeit haben in Gottes Reich keinen Platz. Schau, der Jona ist Gott davongelaufen, Gott war gnädig. Wenn du Gespräche anschaust mit den Pharisäern, dann merkst du immer, Jesus hat nicht so Mühe mit diesen Sachen. Er kämpft zurück, er erkennt oft auch unsere Schwierigkeiten, unsere Umstände. Aber Egoismus und Hartherzigkeit, das hat Jesus gehasst bei den Pharisäern. Und das hat er auch gehasst beim Jona. Einfach die Hartherzigkeit. Wieso dürfen die umkehren? Wieso lassen sie nicht sterben? Sie haben es verdient. Und das war so die Lektion für Jona. Es gibt kein Buch in der Bibel, sagt man, wo so viele Parallelen hat zwischen der Geschichte von Jona und Jesus. Einmal kommen die Leute zu Jesus und sagen, Jesus, gib uns ein Zeichen. Und dann sagt Jesus, ich gebe euch kein anderes Zeichen als das Zeichen von Jona. Matthäus 12, Vers 40. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des grossen Fisches. Ebenso wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefen der Erde sein. Also vergleicht sich selber mit dem Jona. 3 Tage im jüdischen Verständnis übrigens immer der 1., 2., 3. Tag, auch wenn er nur angebrochen ist. Jesus selber ist ja am Freitagabend etwa am 3 oder Nachmittag um 3 gestorben, am Sonntagmorgen um 9. Etwa erwacht, nimmt man an, 42 Stunden. Also 3 Tage bedeutet nicht zwingend die volle 72 Stunden. Aber wie auch immer, ich möchte dir die Parallelen zeigen zwischen Jona und Jesus. Also ein Parallel ist, sie haben übrigens auch gerade in einem Nachbardorf gewohnt, beide im See Genezareth, ganz nahe beieinander, natürlich nicht zur gleichen Zeit. Beide erhalten von Gott den Auftrag. Beide schlafen im Sturm, beide stillen den Sturm, einfach auf unterschiedliche Art. Der Jona ist 3 Tage im Wal gefangen, Jesus ist 3 Tage im Totenreich. Beide ebnen den Weg zur Verkündigung der Botschaft Gottes an die Heiden. Weil die Botschaft war mehrheitlich nur für die Juden gewesen, aber der Jona wird geschickt zu den Heiden und Jesus sagt, dass seine Jünger gehen in die ganze Welt. Und beide bekommen den Auftrag, Menschen zur Umkehr aufzurufen. Dann gibt es auch Unterschiede zwischen Jesus und dem Jona natürlich. Jesus war gehorsam, der Jona nicht, zumindest nicht im ersten Moment. Der Jona hat gelitten wegen seiner eigenen Sünden. Darum ist er ins Meer hineingeschossen worden, weil er gesündigt hat. Jesus hat gelitten für unsere Sünden. Dann aber wieder spannend, bei Jona haben alle umgekehrt, bei Jesus nur wenige. Und eben Jona ist hartherzig und egoistisch, Jesus aber ist selbstlos und sanftmütig. Und das ist so meine Frage, die ich stellen zum Ende dieser Message heute Morgen, wo wir hier eingetaucht sind im Jona. Wie sieht es in deinem Herz aus? Hast du das weiche, gewinnende, liebevolle Herz von Jesus? Das Herz, das einmal zulässt, dass wir einen anderen feiern als dich selber und du vielleicht treu gewesen bist und hast nicht so die Belohnung bekommen? Ein Herz, das Menschen liebt, das sich zurücknehmen kann. Hast du das hartherzige Herz vom Jona? Das egoistische, hartherzige Herz? Oder hast du das weiche, sanfte, liebevolle, selbstlose Herz von Jesus? Es gibt so viele Parallelen zwischen Jona und Jesus, aber es gibt einen riesen Unterschied. Das ist das Motiv, die Motivation, die Herzenshaltung dahinter. Das war beim Jona so anders gewesen, so egoistisch und hartherzig und bei Jesus so weich und sanftmütig. Und das ist die Frage, die ich dir mitgeben möchte. Ich glaube nicht, dass es ein Megapunkt ist, wenn du mal eine schlechte Entscheidung triffst. Klar, du trägst Konsequenzen, aber du kannst umgekehrt tun. Jesus steht da mit offenen Armen. Das sehen wir, wie gesagt, im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber Hartherzigkeit und Egoismus, Freunde, das hat keinen Platz im Reich von Gott. Das ist ein Seuch, das ist ein Krebsgeschwür im Reich von Gott. Und klar, es ist auch menschlich. Aber das sind die Momente, wo wir unsere Herzen immer wieder zu Jesus bringen und sagen, Jesus, prüf mich, überführe mich, ich will weich sein, ich will sanft sein, ich möchte liebevoll sein, ich möchte selbstlos sein. Und ich glaube, das ist so für mich das Hauptlearning aus dem Jona. Gehorsam war er, aber mit einem harten Herz. Und ich möchte es wie Jesus machen, ich möchte auch gehorsam sein, aber mit einem weichen, sanften Herz. Und komm, wir beten doch miteinander, stehen wir doch miteinander auf. Und wir beten, dass wir den Jesus-Spirit haben dürfen. Von dem selbstlosen, von dieser liebevollen, von dieser sanftmütigen Herzenshaltung. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für die wunderbaren Geschichten, die wir in der Bibel haben, die wir immer wieder anschauen dürfen, Sonntag für Sonntag. Heute sind wir in die Jona-Geschichte eingetaucht. Und mir ist das so wie eingefahren im Vorbereitung, der Unterschied zwischen dieser Hartherzigkeit von Jona, die sagt, sollen sie doch alle verrecken, sie haben es nicht anders verdient. Und Jesus, der am Kreuz ist und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben hier zwei Welten, wenn es um Herzenshaltung geht. Etwas, das so hart ist und etwas, das so weich ist. Etwas, das so lieblos ist und etwas, das so liebevoll ist. Etwas, das so egoistisch ist, etwas, das so selbstlos ist. Und wir folgen ja dir nachher, nicht ab Jona. Wir sind Nachfolger von Jesus. Und wir bitten dich, dass das weiche, sanfte Herz uns erfüllen darf. Und dass wir immer wieder Menschen sein dürfen, die Leute in die Umkehr hineinführen, dass wir immer wieder so Geschichten dürfen gesehen, wie wir vorhin gesehen haben, beim Entdecken-Gott-Kurs, die so motivierend sind für uns als Church. Und in dem allem hinein bitte ich dich wirklich für das sanftmütige Herz von Jesus, wo selbst diesen Menschen, die in Kreuzungen in die Augen schaut und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist eine Revolution von Liebe, wie es die Welt nicht kennt. Das kann man nur, wenn man von dieser Liebe Jesus verändert und erneuert ist. Und für diese Liebe bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen.